Willkommen bei Traveling Web, dem Tiermedizin-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Traveling Vet. Heute mit meiner Gästin Lisa Geier von Pfoten. Hallo Lisa.
Hallo, ich freue mich total dabei zu sein und bin gespannt, was wir hier gleich starten.
Du bist die Co-Founderin oder Gründerin von Pfoten. Willst du mal erklären, was Pfoten ist und wofür es steht?
Sehr gerne. Was machen wir? Omega-3 ist ja nicht nur im Tierbereich ein Thema, das immer größer wird, sondern vor allem eben im Humanbereich. Und wir haben uns vor 2 Jahren gedacht, beziehungsweise auch Norsan, das ist unsere Humanschwester sozusagen, dass das ganze Thema für Tiere so wichtig ist, dass wir darauf mehr Fokus legen sollten. Und so ist letztendlich Pfoten entstanden. Für was steht Pfoten? Unsere Rohöle im Fischbereich kommen von den Lofoten. Und gleichzeitig bedeutet Pfote auf Altdeutsch auch Pfote, ne, also ohne das P vorne dran. Wir haben uns gedacht, wir machen es für den Pferdebereich richtig sinnvoll. Nee, kleiner Scherz am Rande. Und suchen uns einen Namen, den keiner versteht. Aber grundsätzlich geht es eben darum, dass man halt eben das Omega-3 wirklich aus einem hochwertigen Gewässer, aus einem kalten Gewässer zieht. Und dadurch ist sozusagen der Name entstanden. Genau.
Du bist jetzt schon voll in meine nächste Frage reingerutscht. Und zwar, was Omega-3 ist? Ich glaube, man hört es immer wieder, vor allem wenn es um gesunde und ausgewogene Ernährung geht. Natürlich. Aber was das wirklich ist, wissen, glaube ich, die wenigsten.
Genau, du sagst es schon, das finde ich ein super spannender Bereich oder ein super spannender Stoff, sage ich jetzt einfach mal ganz salopp, weil man ja gerade heutzutage so viele Sachen füttern kann, so viele Sachen nehmen kann und gleichzeitig immer denkt, brauche ich das wirklich? Beim Omega-3 ist es tatsächlich so, dass man es wirklich braucht. Omega-3 ist eine essentielle Fettsäure. Was bedeutet essentiell? Der Körper braucht sie, um normale Stoffwechselvorgänge am Leben halten zu können oder überhaupt generell normal funktionieren zu können. Und Omega-3 muss über die Nahrung bzw. über die Fütterung mit aufgenommen werden. Das heißt, habe ich zu wenig Omega-3 in meiner Fütterung, die gefüttert wird oder eben selber zu uns genommen wird, wenn man jetzt auf uns schaut, ist es letztendlich so, dass mir etwas fehlt und dann weitere Funktionen im Körper nicht normal ablaufen können. Und gleichzeitig ist eben auch das Thema, ne, beim Omega-3, dass der Gegenspieler das Omega-6 ist. Das kennen wir auch sehr gut, ist auch immer in aller Munde. Gleichzeitig haben wir beim Omega-3 eben das Problem oder im Verhältnis von Omega-3 zu 6, dass wir in der heutigen Fütterung viel zu viel Omega-6 haben. Das heißt, meine Schere oder meine Waage geht nicht nur Omega-3 runter, sondern gleichzeitig Omega-6 hoch. Und damit habe ich halt eine immer größer werdende Lücke zwischen den beiden. Und daraus resultieren die Probleme am Ende des Tages.
Komme ich gleich zu der Frage noch, was es im Körper dann macht, dieses Omega-3?
Omega-3 wird genauso wie Omega-6 und auch andere Fettsäuren in die Zellmembran eingelagert. Das heißt natürlich, es ist ein super spannendes Thema, weil ich dadurch nicht nur jetzt gerade zu wenig im Körper habe, sondern wenn ich eben in einem chronischen Mangel bin und dauerhaft zu wenig über die Fütterung zuführe oder zufüttere letztendlich, ich eben in so eine Unterversorgung, in so eine chronische komme, weil die Zellerneuerung dauert ja ungefähr 3 Monate, wenn ich einmal so alle Zellen im Körper durchhaben will. Wenn ich sozusagen dauerhaft zu wenig fütter, habe ich so ein komplettes Loch letztendlich, ne, weil ich halt eben nicht sagen kann, ich nehme jetzt heute was und dann kommt es an, sondern ich müsste sozusagen schon mal 3 Monate füttern, damit ich meine Zellen überhaupt wieder auffüllen kann. Das heißt letztendlich, wenn ich darauf schaue, was macht es generell, ist es so, dass im Blick auf die Zellmembran das Omega-3 alles ein bisschen fluider macht. Das heißt, es gibt mehr Flexibilität. Es stellt mir die Blutgefäße etwas weiter und macht mir das Blut einen Ticken dünner. So, wenn ich jetzt aufs Omega-6 schaue, macht mir das Omega-6 die Blutgefäße enger, macht alles starrer und weniger durchlässig und macht mir das Blut dicker. Wenn ich jetzt drauf schaue, schon alleine, wenn ich das höre, bin ich ja, ne, wenn ich jetzt auf Menschen denke, deswegen ist Omega-3 ja gerade tatsächlich auch, jedes unserer Elternteile hat wahrscheinlich schon mal von einem Hausarzt verschrieben bekommen, habe ich natürlich die ganzen koronaren Herzthematiken direkt im Kopf, ne, Schlaganfälle letztendlich. Alles, wo ich letztendlich überhaupt sage, okay, es fließt nicht mehr richtig. Und gerade da, auch wenn ich, ne, so ein bisschen weiter denke oder das Ganze so ein bisschen frei schweben lasse, komme ich aber ja gerade im Tierbereich auf die ganzen alten Patienten letztendlich. Ne? Es wird ja von Haus aus alles immer starrer und steifer. Und gerade da wird natürlich das Thema Omega-3 dann auch einfach ein ganz, ganz wichtiger Bereich, um überhaupt mal wieder zu sagen, ich stelle alles wieder ein bisschen weiter und stelle einen normalen Blutfluss her. Es geht ja gar nicht darum, dass ich sage, ich will so viel haben, dass ich irgendwann in ein Problem komme, weil ich zu viel davon habe. Aber grundsätzlich brauche ich eben ein ausgewogenes Verhältnis, dass mein Blut Konsistenz ist letztendlich, um halt sagen zu können, ich habe eine gute Versorgung in meinen Nieren. Ich habe letztendlich keine Verklumpungen, die irgendwo entstehen und kann natürlich auch alle anderen Stoffe und die ganz normalen Stoffwechselvorgänge normal am Laufen halten.
Und ja, das war eigentlich schon gut beantwortet.
Danke.
Geht das dann bei jeder Zelle? Weil wir haben ja Blutzellen und andere Zellen im Körper, ganz verschiedene. Ja. Das gilt dann für jede Zelle.
Tatsächlich für alle Zellen im Körper. Und das Schöne beim Omega-3 ist tatsächlich, dadurch, dass ich eben in der Membran der roten Blutkörperchen letztendlich die Zellwand habe, kann ich das Ganze sogar auslesen. Also ich kann wirklich eben sagen, gibt es einen Index sozusagen, der ist schon vor 20 Jahren. Das ist immer so ein bisschen schade, wenn man sagt, das kann man messen lassen. Dann denken alle, oh Gott, noch so ein neuartiger, komischer Test letztendlich. Ist nicht so. Der Test wurde vor rund 20 Jahren von einem Humankardiologen und einem amerikanischen Wissenschaftler entwickelt. Im Humanbereich haben die über 350 Studien begleitet. Das Ding ist validiert, kann man auf jeden Fall sagen. Und darüber kann ich letztendlich einfach schauen, wie ist denn die Versorgung meiner Zellen im ganzen Körper, weil ich halt sozusagen durch diese Membran der roten Blutkörperchen das Äquivalent zu den Zellen habe. Und damit habe ich natürlich einen total schönen Marker und kann eben eigentlich auch schauen, wie ist denn meine Versorgung generell. Und wir haben tatsächlich schon zum Beispiel der Frontallappen besteht zu einem Großteil aus DHA. Das ist dann eben ein Stoff vom Omega-3, der halt eben sehr wichtig ist. Und habe natürlich verschiedene Zellen im Körper, die dann oder auch Bereiche im Körper, wo mehr Anteil an Omega-3 drin ist. Aber ich habe immer eine Verteilung verschiedener Fettsäuren letztendlich in der Membran der Zellen.
Genau. Okay. Und woher bekommt man dieses Omega-3 jetzt?
Genau. Also wenn man drauf schaut. Genau, wo ist es letztendlich eigentlich drin? Da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass es tatsächlich ein chronisches Problem geworden ist. Also es war nicht so, dass es immer ein chronisches Problem war. Zum Beispiel, wenn ich nochmal aufs Gehirn eingehe und ich da eigentlich einen relativ hohen Anteil drin habe. Früher war es ja zum Beispiel normal, dass ich in der Hundefütterung noch Hirn drinnen hatte, bis der BSE-Skandal letztendlich gekommen ist und ich darüber natürlich eben auch mehr DHA-Anteil im Futter hatte letztendlich. Wenn ich jetzt natürlich drauf schaue, dass sich die komplette Ernährung und auch die Fütterung verändert hat in den letzten Jahrzehnten und auch weiter verändern wird, sei es einerseits bezüglich der klimatischen Thematiken, die um uns herum passieren, wenn ich aufs Nutztier schaue, also ich meine, alleine beim Pferd sehen wir auch sehr stark, was es ausmacht, wenn ich immer weniger Wiese habe, immer schlechtere Bedingungen, das Klima total verrückt spielt. Das wirkt sich tatsächlich eben auch auf die Gräser aus.
Ich schieße da ganz kurz rein. Selen ist ja so ein Problem, dass man zum Beispiel immer dazu füttern muss, weil das Gras einfach kein Selen mehr hat. Also wir haben extrem selenarme Weiden. Und auch B12 ist sowas, wo die Leute immer sagen, naja, wenn ich Fleisch esse, dann hätte ich ja eh B12. Aber das Schwein isst ja kein B12 mehr, weil das Schwein wühlt nicht mehr im Dreck und steht in der Wiese oder geht durch den Wald und sucht sich seine Würmer, sondern das ist halt in irgendeinem Komplex, wo es niemals Gras sieht oder Schlamm und Würmer und hat halt auch kein B12 mehr.
Bei uns in Brandenburg ist es ganz krass, dass die Pferde ganz krasse Vitamin E und Vitamin A-Mängel haben mittlerweile.
Okay.
Wir haben tatsächlich in Brandenburg fast alle Pferde, die tatsächlich auch symptomatisch werden, haben ohne die Zufütterung, es gibt ja immer noch die so massiv Karotten füttern, also das, wo man so schon sagt, ich höre auch auf damit, aber super viele Pferde haben tatsächlich einen dauerhaften Vitamin A-Mangel auch. Also es ist richtig krass, was da eigentlich letztendlich auch alles so passiert. Und so ähnlich ist es mit dem Omega-3 letztendlich auch, dass ich halt einfach so, ich krieg's nicht ausgeglichen über das sozusagen, was zugeführt werden müsste, weil eben ist ja egal, ob es jetzt mein Rind ist oder mein Pferd ist. Pferd wird ja auch, ich habe zum Beispiel eine starke Allergikerhündin, die bekommt nur Pferd. Es müsste es ja in irgendeiner Art und Weise selber zu sich nehmen, um diesen hohen Anteil auszubilden. Und da kommen wir letztendlich einfach nicht mehr hin. Und das ist auch egal. Es ist tatsächlich so, dass wenn ich Weidefleisch habe, beziehungsweise auch eine Weidemilch habe oder zum Beispiel auch Freilandeier, dass die tendenziell besser sind in der Versorgung, aber ich komme nicht mehr dahin, wo ich sein müsste, um das Ganze sozusagen weiterzugeben. Also auch das Nutztier müsste es zu sich nehmen, um es weitergeben zu können. Zum Beispiel auch, wenn wir jetzt auch auf den Lachs schauen, ne, wo ist es drinnen? Lachs war zum Beispiel früher eine ideale Quelle für Omega-3, weil der Lachs in einem kalten Gewässer geschwommen ist und kleinere Fische zu sich genommen hat, die wiederum Kleinstfische zu sich genommen haben, die irgendwann mal Plankton, Krill und der dann irgendwann, ne, also die Reihe sozusagen einmal durchgegangen ist. In der modernen Welt ist es ja letztendlich so, dass in der Aquakultur letztendlich auch sehr viel Sojaschrot beziehungsweise auch Getreide verfüttert wird und teilweise auch Sonnenblumenöle beziehungsweise pflanzliche Öle. Früher war es so, ist auch ein diskutierfähiges Thema, dass halt eben noch mehr Fischmehl verfüttert wurde oder eben halt eben auch tatsächlich Fischöl in die Becken gekippt wurde. Und es gibt eine tolle Studie, die ist 10 Jahre alt und die hat vor 10 Jahren schon gezeigt, dass in den Fischzuchten der Omega-6-Anteil immer höher wird und der Omega-3-Anteil immer geringer wird. Das ist 10 Jahre her. Jetzt kann ich mir natürlich mal vorstellen, wo ich letztendlich heutzutage bin, weil ich brauche ja nicht drüber nachdenken, das ist ein Geldthema am Ende des Tages. Ne? Wenn ich natürlich sage, ich würde, auch in einer anderen Nutztierhaltung ist es schon auch so gewesen, dass deutlich mehr Omega-3 auch gefüttert wurde. Zusätzlich, weil das natürlich eben eigentlich auch ein Thema ist, das man weiß letztendlich, ist es aber letztendlich so, dass das natürlich Geld kostet. Ich müsste natürlich sagen, es ist ein Kreislaufthema. Ich müsste natürlich sagen, natürlich ist es günstiger, wenn ich da Getreideschrot und Sojaschrot und Sonnenblumenöl reinkippe, wie wenn ich da letztendlich dann eben eine Fischthematik reinkippe. Und damit habe ich halt eben dieses dauerhafte Missverhältnis, sage ich jetzt einfach mal, dass ich halt eben dauerhaft zu wenig Omega-3 und immer mehr Omega-6 drin habe. Und müsste darüber oder darauf eingehend auf deine Frage sagen, wo ist es dann eigentlich noch drinnen? Was kann ich dann eigentlich füttern? Beziehungsweise was kann ich dann eigentlich machen, um nicht dauerhaft in diesem chronischen Mangel zu sein? Und das Thema mit dem Lachsöl ist einfach, auf der einen Seite ist es halt einfach keine ideale Quelle mehr. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, es gab einen Foodwatch-Bericht von diesem Jahr, faule Fische, Wahnsinn, muss man tatsächlich wirklich sagen, dass das schon nochmal auf einer, ne, egal ob eine Nutztierhaltung bedenklich ist oder nicht, das muss man an der Stelle auch sagen, ist es bei den Fischen schon nochmal einen Zacken schärfer, finde ich. Da gab es Fälle, wo tatsächlich wirklich komplette Becken von toten Fischen zu Lebensmitteln verarbeitet wurden. Also das muss man wirklich an der Stelle...
Woran sind die gestorben?
Die haben meistens Viren, also die sind halt krank, ne? Also die haben teilweise Ja. Das wäre auch nochmal ein Thema, das ist total krass. Ne? Also das ist total krass. Und das muss man sich mal überlegen. Also die wären gar nicht zu Tierfutter verarbeitet worden, die wären zu Lebensmitteln verarbeitet worden. Nur blöderweise ist genau in dem Moment die Behörde gekommen und hat sozusagen das Ganze gestoppt, war aber auch nicht das erste Mal. Und dann kann man sich jetzt mal überlegen, wenn ich jetzt mal auf den Lachs schaue, macht das denn Sinn? Ich würde jetzt an der Stelle sagen, nein, das macht keinen Sinn. Vor allem muss man auch sagen, ich müsste so Unmengen an Fisch zu mir nehmen oder auch füttern, um überhaupt auf diesen Bereich zu kommen, dass ich halt auch sagen muss, das finde ich tatsächlich an der Stelle auch eher ethisch verwerflich, wenn man eben auf das Thema von gerade schaut, ne, mit dieser Thematik, die da einfach einhergeht. Und dann muss man sich natürlich überlegen, was bleibt denn da? Ne? Dann kann man natürlich sagen, okay, im Pferdebereich ist Leinöl, da ist hauptsächlich die Alpha-Linolensäure drin, das ist so ein bisschen die einfachste Form des Omega-3s. Es gibt auch schöne Studien an Menschen, die halt belegt, dass es halt einfach die Umwandlungsrate viel zu gering ist. Ich müsste im Verhältnis, wenn ich jetzt bei Menschen bin, so zwischen 90 und 100 ml Leinöl zu mir nehmen täglich, um überhaupt auf diese Menge zu kommen, dass ich in irgendeiner Art und Weise in den Bereich komme. Es ist mittlerweile auch nachgewiesen, dass zwar noch zu EPA umgewandelt wird, aber fast nicht mehr zu DHA. Dann kann ich natürlich schon sagen, ist es effizient? Nein, ist es nicht effizient. Ist es von der kalorischen Sicht effizient? Nein, auf gar keinen Fall. Beim Pferd ist es tatsächlich so, da sehen wir in den Fettsäureanalysen, dass auch wenn die kein Leinöl bekommen, die relativ hohe Alpha-Linolensäure-Werte haben, wenn die auch rein über Heu ernährt werden, da sieht man tatsächlich, dass die da schon sehr gut in der Lage sind, aus dem Heu letztendlich Alpha-Linolensäure zu ziehen. EPA und DHA ist sozusagen nicht mehr existent. Ne? Also das sieht man ganz, ganz stark, dass das einfach, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht gut.
Was ist dieses EPA und DHA und was macht das?
EPA und DHA sind Eicosapentaensäure und Doxohexaensäure. Das sind sozusagen die komplexesten Formen des Omega-3s. Also alle ganz oben, das ist so die einfachste Form. Dann gibt es noch ein paar Zwischenformen. Und ganz unten sind sozusagen EPA und DHA. Das sind einfach die Abkürzungen dafür. Und die sind für die Entzündungsregulation zuständig. Das heißt, die stoppen den Stoffwechselvorgang, der den Entzündungsmechanismus lostreibt. Und das macht das Omega-6 letztendlich, ne? Omega-6 ist sozusagen auch in der Stoffwechselabfolge dafür zuständig, dass die Entzündung losgetreten wird, die ja auch teilweise wichtig ist. Ich möchte ja Entzündungsreaktion, aber nicht in einem entgleisten Bereich. Ich möchte eine gezielte Entzündungsreaktion. Wunde, ne, geht los, Wundheilung schließt sich. So. Wenn ich jetzt aber dauerhaft zu wenig Omega-3 habe, fehlt mir dauerhaft sozusagen der Stopp, die Entzündungsreaktion zu stoppen. Das heißt, ich habe eine stille Entzündung im Körper, die läuft durch. Und das ist ein großes Problem tatsächlich, weil ich natürlich dadurch ganz viele Ursachen schaffe und immer nur Symptombekämpfungen teilweise. Weil wenn ich trotzdem dauerhaft in meinem Mangel bin, das ist einfach so. Ne? Also es ist halt auch nicht, dass man dann sagt, ja, keine Ahnung, Grünlippmuschel kann ich nehmen und hilft dann irgendwie auch bei einer Arthrose. Aber ich habe halt trotzdem, dadurch, dass es essentiell ist, eben dieses Fehlen dieser essentiellen Fettsäure, die mir diesen Stoffwechselvorgang letztendlich normal durchlaufen lassen würde. So, es fehlt einfach.
Man muss immer was kompensieren dann eigentlich.
Genau, man muss immer was kompensieren und das kennen wir auch alle. Nie krank gewesen, ne? Im Bekanntenkreis nie krank gewesen, fällt mit 45 um Schlaganfall. Oder plötzlicher Herztod. Und der Herzinfarkt ist ja dann in Folge letztendlich ein plötzlicher Herztod oder andersrum. Und es gab tatsächlich auch mal eine Untersuchung an Patienten, die eben sowas erlitten haben. Und es war keiner dabei am Menschen, der in einem ausreichenden Bereich vom Omega-3 war. So der Umkehrschluss ist natürlich, dass ich sagen könnte, wenn ich in einem Referenzbereich bin, kann ich so etwas verhindern.
Die Frage ist, ob irgendwer von den Gesunden auch in diesem Bereich
ist. Ja, das ist dann die Frage, ob man da hinkommt letztendlich. Ne? Das ist so ein bisschen auch zum Hintergrund letztendlich, ne?
Aber kann man dann sagen, wofür es alles gut ist im Körper? Die Omega-3? Also hilft das bei Gelenkbeschwerden, hilft das bei, also allen Entzündungsprozessen, hast du schon gesagt, was ja.
Genau. Super. Also eigentlich tatsächlich bei allen Entzündungsprozessen, wo ich eigentlich davon ausgehen würde, ich möchte in irgendeiner Art und Weise letztendlich auch eine Entzündung regulieren. Sei es jetzt, dass ich auf die Arthrose schaue, sei es eben vorhin schon angesprochen, die koronaren Herzthematiken, sei es Niere ist zum Beispiel auch was, ist tatsächlich auch bei Hund und Katze, gibt es zwei Studien, wo ich halt mit drauf einwirken kann, macht aber ja auch Sinn, weil die Niere ist ein extrem gut durchblutetes Organ. Und wenn ich natürlich meinen Blutfluss verändere und wieder besser herstelle, habe ich natürlich eine ganz andere Spülung der Nieren am Ende des Tages letztendlich. Ne? Und komme dann natürlich anders hin.
So. Was ist mit Leber und Galle?
Leber auf jeden Fall auch, ist auch ganz interessant. Fettleber ist natürlich jetzt was tendenziell eher bei Menschen ein Problem ist. Aber gerade auch da ist es tatsächlich so, dass man da eben einen positiven Effekt drauf hat. Auch bei Adipositas, also auch bei fettleibigen Patienten, weil ich halt eben letztendlich einfach wieder eine bessere Versorgung herbekommen und man da halt auf das Thema gute Fette, schlechte Fette eingeht und generell der Stoffwechsel einfach wieder besser läuft, dass alles wieder ein bisschen geschmierter läuft.
Und die Haut, wir haben immer mehr Patienten, die Hautprobleme haben.
Das ist ein Riesenthema tatsächlich auch da, gerade bei Allergien letztendlich auch, weil es Omega-3 eben auch immunmodulierend wirkt an der Sache. Und da finde ich es immer so ein bisschen schwierig, ne? Weil man dann denkt man sich so, ja okay, es ist ja so, eigentlich hört sich's an wie die Wunderpille, ne? Ja, ich kann es bei allem einsetzen und dann auch wieder doch nicht. Aber das ist halt so ein bisschen das Thema drunter, dass es halt
das
so
ist. Das sind wir wieder beim Kompensieren, weil das Öl kann ja nicht alles kompensieren, was in deinem Körper schief geht.
Genau. Sondern hat halt so ein bisschen den Untergrund oder so ein grundlegendes Thema wieder in Gleichgewicht bekommen und dadurch funktionieren ganz viele andere Sachen einfach wieder besser, weil ich halt nicht dauerhaft dagegen ankämpft, dass mir halt eigentlich was fehlt und ich halt eben auf der anderen Seite diese entgleiste Reaktion habe. Und das ist jetzt diese Delta-5-Desaturase, dieser Stoffwechselvorgang, das ist ja jetzt nur ein Bereich, auf den man jetzt gerade eingeht, da hängen ja noch ganz, ganz viele andere Sachen wieder dran letztendlich, die daraus halt eben auch resultieren. Grundsätzlich ist es aber natürlich so, ne, gerade wenn man halt auch zum Beispiel beim Pferd reingeht, dass ich natürlich bei den ganzen chronischen Erkrankungen ja immer eine Entzündungskomponente mit dabei habe. Ob es das equine Asthma ist, ob es der Magen ist, ob es das Ekzem dann letztendlich auch irgendwann ist, ne, wenn ich die Hautveränderung habe oder auch die Arthrose. Das sind ja schon, ne, von den Thematiken, die beim normalen Hauspferd, sage ich jetzt mal, da sind, hat ja eigentlich jedes Pferd sowas letztendlich. Ne, da muss ich ja schon mal schauen, was kann man denn da auch machen, wie kann man denn da auch rangehen. Und gerade zum Beispiel auch bei den Asthmatikern haben wir super Erfolge, wenn die wirklich gut eingestellt sind. Und dann ist die Haltungsoptimierung ein ganz großer Teil auch. Ne? Da brauchen wir auch nicht drum rumreden. Also wenn Zottel noch im Staub steht irgendwie über dem normalen Heu und halt ein hochgradiger Equiner Asthmatica ist, dann ist die Frage, ne, wenn ich da 3 Tropfen Öl reinkippe, wie gut das funktioniert.
Ich erkläre das immer so schön mit einem Level. Das heißt, du kannst mehrere Allergien haben und mehrere Sachen und du wirst trotzdem vielleicht keine Symptome haben, weil du unterm Level bist. Genau. Wenn du jetzt über dem Level bist und Symptome hast und Probleme hast, dann kann es aber auch sein, dass 10 Dinge eigentlich gut sind und dich unters Level bringen würden, aber du hast noch 5 Sachen, die drüber sind. Das heißt, ja, du gibst jetzt zum Beispiel das Öl und es wird nicht besser. Es würde aber vielleicht dann, du würdest unters Level kommen, wenn noch 4 andere Komponenten auch wegfallen würden. Und so kann man sich das so ein bisschen bildlich immer vorstellen, wie der Körper funktioniert.
Eine schöne Erklärung, total auf den Punkt, ja.
Warum, aber jetzt haben wir eh schon ziemlich gut gesagt, warum wir das jetzt unseren Hund, Katz und Pferden füttern sollten. Das sind die 3, auf die wir uns heute spezialisieren.
Genau, ja. Also um es nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, ne, es ist halt einfach so, dass in der Fütterung, außer mein Tier wird rein über Lachs ernährt, grundsätzlich einfach zu wenig enthalten ist. Und wenn ich eben diese normalen Vorgänge wiederherstellen möchte und raus aus dem chronischen Mangel will, der mir natürlich auch auf die Langzeit größere Schäden anrichten kann, sollte ich letztendlich einfach zufüttern. Und ne, was bedeutet auch zufüttern in dem Bereich? Heißt halt eben, dass ich auf ein hochwertiges Öl zurückgreifen würde, also im Idealfall tatsächlich wirklich ein reines Öl. Man hat relativ viele Mischpräparate oder auch gerade im Kleintierbereich relativ viele 3,6-Öl oder 3,6-9-Öl, also Omega-3, Omega-6, Omega-9-Öle gemischt. Wenn ich jetzt aber auf den Eingang unseres Gesprächs zurückschaue, habe ich ja meistens zu viel 6. Omega-9 kann der Körper selber herstellen, das ist nicht essentiell, das muss ich nicht zuführen über die Nahrung. Ist natürlich dann die Frage, die ich auch immer wieder stelle, also warum kippe ich denn dann 10 ml Sonnenblumenöl und 10 ml Lachsöl? Ja, ist es ja meistens tatsächlich rein, wenn ich ja eigentlich viel zu viel Omega-6 und viel zu wenig Omega-3 habe. Das macht ja gar keinen Sinn. Also nur wenn ich logisch
verkaufe,
macht es keinen Sinn. Genau, es ist natürlich auch da wieder das, ne, das, was ich ja auch gerade schon kurz angeschnitten habe. Wir wollen ja immer das, was alles bringt. Also sozusagen, dass ich wenig Aufwand habe und mich gut fühle. Und wenn ich gleich 3 Sachen reinkippen kann und nicht nur eine, dann fühle ich mich ja 3-mal so gut.
Das ist, ich habe gesagt, das ist auch nur Verkauf. Weil natürlich, wenn ich mehr verkaufen kann, um mehr Geld, dann...
Aber das Sonnenblumenöl ist ja ein extrem günstiger Rohstoff, der auch an sich sehr schön ist, weil der natürlich unkaputtbar ist. Der riecht nicht, der schmeckt nicht, der ist einfach...
wenn ich jetzt einen alten Patienten habe, der mir schwer zunimmt und bei Pferden, vor allem wenn die mal eine Erkrankung haben, da weiß jeder, der das schon hatte, weiß, die nehmen extrem schnell ab und du fütterst und fütterst und die nehmen nicht mehr zu, dann kann so ein Öl natürlich auch nützlich sein. Weil auch ein Sonnenblumenöl kann da helfen, dass der wieder aufbaut. Aber es hat halt die ganzen Vorteile von Omega-3 nicht.
Nee, und im Gegenteil. Also Sonnenblumenöl ist in unserer heutigen Gesellschaft der größte Omega-6-Treiber, weil überall Sonnenblumenöl drin ist. Vegan-vegetarisch ernährende Personen haben teilweise die schlechtesten Omega-3-Werte generell. Und Kinder, weil in jedem verarbeiteten Produkt Sonnenblumenöl mit drin ist. Es ist unkaputtbar, wie gerade schon gesagt, es ist super günstig, es kann überall mit reingepackt werden, es ist stabil, ne? Kann ultra hoch erhitzt werden, ohne dass es zerfällt, ohne dass es ranzig wird. Und davon ist man halt ja mit diesem Skandal um die Transfettsäure, ne, dass die unbedingt rausgenommen werden wollten, ist man halt immer weiterhin zum Sonnenblumenöl. Gute Idee an sich, aber ich fördere einen irren Omega-6-Mangel, Omega-6-Überschuss letztendlich und habe natürlich da auch gerade, es ist ja nicht nur bei den Alpen, die du jetzt angesprochen hast, auch bei dem PSSM-Land zum Beispiel, dass da teilweise literweise Sonnenblumenöl reingekippt wird und wenn ich das mal mache, ne, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt wirklich ein Problem, der hatte jetzt eine Kolik, der hat den Fellwechsel nicht gut überstanden, was auch immer und ich mache das mal in einem kurzen Moment, muss ich trotzdem immer im Hinterkopf haben, dass mir das eigentlich meine Entzündungsreaktion so richtig schön durch die Decke schießt. Aber das weiß halt keiner.
Also es ist ja wie Zucker. Zucker kann ja auch mal was Gutes sein. Ja. Aber.
Stimmt, ja. Manchmal braucht es mir das Rübenschnitzel, dass sie zunehmen und fressen. Ne? Also so ist es nicht. Aber es ist halt dann eben die Frage, auf welche Dauer, also welchen Tod will ich sterben letztendlich? Ne? Und wie kann ich das Ganze steuern?
Und warum kann ich jetzt nicht einfach das Omega-3 von mir nehmen? Wenn ich jetzt mich gesund ernähre, kann ich das dann nicht einfach meinem Hund und meiner Katze drüber schütten?
Also tatsächlich ist es bei den humanen Produkten so, gibt es auch schöne Studien, Omega-3 und Vitamin D in Verbindung haben eine total schöne Wirkung oder eine schöne Wirkung auf Krebs, beziehungsweise halt eben nicht. Gibt es tolle Studien, dass das halt eben da eben auch teilweise beim Tumorwachstum hemmt. Da sind wir aber auch schon beim Thema Vitamin D. Der Fisch an sich hat ja einen relativ hohen Anteil an Vitamin D und es ist in den meisten Präparaten so, dass durch die Reinigung geht ein Großteil des Vitamin Ds verloren und auch teilweise eben auch dieses Vitamin A, was ja auch eben teilweise sehr hoch vorhanden ist im Fisch. Und weil man eben diese Wechselwirkung entdeckt hat, ist es im Humanbereich so, dass nach der Reinigung das Vitamin D meistens wieder zugesetzt wird. Und wir sind da ja ein bisschen anders aufgebaut, was unsere Ernährung angeht. Das heißt, wir haben ja normalerweise kein voll mineralisiertes Futter. Wir haben ja normalerweise, wir essen ja intuitiv, nehmen unsere Supplements irgendwie und dann sind wir alle gesünder oder weniger gesünder. Beim Tier, vor allem beim Kleintier, ist es aber ja so, dass mein Hund ja meistens ein Allgemeinfuttermittel bekommt oder wenn das nicht, dann einen berechneten Plan. Und da ist ja sozusagen die Grundversorgung von Vitamin D schon ausgereizt. Das heißt, ich habe ja in meinem Allgemeinfuttermittel alles, was ich brauche. Nehme ich jetzt ein Präparat vom Menschen und dann vielleicht auch noch in einer höheren Dosierung, weil mein Hund hat eine Arthrose und ich gehe da mit einer therapeutischen Dosis rein, habe ich das Problem, dass ich in einen massiven Vitamin-D-Überschuss kommen kann, weil ich halt eben das Präparat auf den Menschen berechnet habe und weil der Mensch tatsächlich auch vom Omega-3 her ein bisschen weniger bekommt als der Hund jetzt zum Beispiel. Also wenn ich jetzt beim Menschen bei so 70 Kilo nehme ich so 2000 Milligramm. Wenn ich jetzt einen Hund mit 25 Kilo habe, bin ich auch schon bei 2000 Milligramm. Kriegt der jetzt aber eine therapeutische Dosis, bin ich dann bei 4000, aber es ist ja eigentlich auf meinen 70 Kilo Menschen berechnet. Und dann habe ich einfach einen großen Überschuss. Und da würde ich tatsächlich immer davon eher abraten, halt eben ein Humanpräparat zu nehmen. Plus in den Humanpräparaten ist auch oft Zitronenöl mit drin. Also gerade, wenn man jetzt einen Hund hat, der nichts hat, gut, kann man machen. Ich bin da halt leid geprüft, ich habe eine starke Allergikerin, würde ich jetzt nicht unbedingt machen und bei der Katze ja sowieso nicht. Also ein ätherisches, ein natürliches Öl auf gar keinen Fall. Da würde ich tatsächlich eher Abstand von nehmen.
Wir haben vorher schon kurz gesagt, wo es drinnen ist. Da haben wir eigentlich, im Fisch hast du eigentlich gesagt, oder? Es ist vor allem im Fisch, aber es kann auch, man weiß glaube ich, Avocados haben Omega-3.
Genau, also auch Sonnenblumenöl hat einen Anteil Omega-3, nur einen sehr geringen. Also man hat eigentlich immer ein Verhältnis von verschiedenen Fettsäuren. Und es gibt sozusagen welche, die haben mehr, Walnüsse zum Beispiel auch. Leinsamen zum Beispiel hat mehr Omega-3 als Omega-6, aber halt dann im Hauptteil, also alle pflanzlichen Quellen, haben eigentlich hauptsächlich eben ALA, also Alpha-Linolensäure, Chiasamen zum Beispiel auch. Aber wenn ich eben zum EPA und DHA will, wo wir eben eingangs drüber gesprochen haben, müsste ich auf die marinen Quellen zurückgreifen. Marine Quellen heißen in dem Falle Fisch hauptsächlich, hast du gerade schon gesagt, oder eben eine Alge. Alge ist auch ein ganz wildes Thema. Es gibt ja ganz viele Algen. Es gibt Wakame, es gibt Spirulina, es gibt Chlorella, es gibt Makroalgen und Mikroalgen. Und die Alge, wo sozusagen der Hauptteil an Omega-3 drin ist, ist die Schizochytrium, das ist eine Mikroalge, die ist mikroskopisch klein und die wird gezüchtet. Das heißt, die Alge hat kein Jod, das ist ein ganz großer Punkt, weil Seealgen ja normalerweise Jod haben, das heißt, ich komme auch nicht in Jodproblem, was auch immer wieder eine Frage ist, aber es reicht mir auch nicht, wenn ich sage, okay, ich nehme Spirulina oder das Tier kriegt gerade Spirulina, weil ich irgendwas entgiften will oder keine Ahnung, was ich da mache, sondern ich müsste halt schon auf die gezielte Alge raufgehen, die mir halt eben auch Omega-3 liefert.
Letztendlich. Aber ihr habt auch Algenpräparate.
Genau, wir haben Algenöl, das ist eben die Schizochytrium, das ist eben...
Wie du das aussprechen kannst.
Ich habe das sehr lange geübt. Ich muss nochmal sagen, Schizochytrium. Das hat aber schon noch ein halbes Jahr gedauert. Also, genauso wie Eicosapentaensäure. Ja. Tatsächlich ist es auch so, die Alge ist ja so ein bisschen die Reinform, also die müssen sich ja auch alle, der Fisch muss ja den kleineren Fisch fressen und der wieder den kleineren und der Krill und der irgendwann Plankton. Und die Alge ist ein tolles Produkt, die Alge ist das Produkt der Zukunft. Und wenn wir in einer idealen Welt leben würden, würden wir alle, also die komplette Weltbevölkerung und alle Tiere, die es da draußen so gibt, mit Algenöl versorgt werden. So, jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, wir leben leider nicht in der idealen Welt. Und die Alge, diese Mikroalge, die mikroskopisch klein ist, die wird in großen Tanks gezüchtet. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich aus so einer Alge, die ich mit dem bloßen Auge gar nicht sehen kann, so ein Fläschchen Öl werden muss, ich habe jetzt gerade hier gar keinen stehen, na, dann kann ich mir ja schon vorstellen, das ist recht aufwendig. Und es ist tatsächlich eben auch ein sehr heikler Prozess, weil mein Omega-3 ist hitzeempfindlich, also Hitze und auch lichtempfindlich. So. Und Sauerstoff vor allem mag es auch nicht. Jetzt muss ich natürlich ein Prozedere erstmal auch entdecken und erfinden, um überhaupt aus meiner mikroskopisch kleinen Alge Öl extrahieren zu können, das am Ende letztendlich einen relativ hohen Anteil an Omega-3 hat. Im Verhältnis dazu, wenn ich mir überlege, eine jahrhundertealte Fischproduktion oder auch Fischölproduktion, wenn wir an Lebertran denken, ist natürlich viel einfacher. Ne? Wenn ich meinen Fisch fange, den durchdrehe und dann kommt da Öl raus, zack, zack, bumm, so ein bisschen. Das ist aber natürlich, ne, von der ethischen Komponente auch da, wäre es natürlich schöner, wenn wir alle mit Algenöl supplementiert werden würden. Gerade im Tierbereich sind wir da von den Preisen her einfach noch nicht nah. Also wenn ich gerade ans Pferd denke, wir haben natürlich auch immer wieder die Anfragen.
Auch von mir.
Ja, genau.
Weil ich ja selbst vegan bin, das weiß ich noch, da habe ich gesagt, aber ja. Pferden Fisch geben, das klingt zu falsch.
Ja,
das
klingt falsch, ja. Wobei man da halt eben auch sagen muss, die Qualität macht da halt eben einmal den Unterschied und man muss auch eben sagen, je nachdem wie das Öl gereinigt ist, ist übrigens auch ein ganz großer Qualitätsaspekt. Ein gutes Fischöl stinkt nicht, also auch ein gutes Fischöl fürs Tier stinkt nicht. Und wenn mein Fischöl stinkt, dann ist es ranzig, dann ist es oxidiert, dann ist es kaputt. Also dann, und das ist tatsächlich eben auch sowas und das sieht man aber eigentlich auch bei den Pferden ganz gut. Also der Großteil der Pferde, die tatsächlich auch unsere Öle bekommen, fressen die sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, hast du schon angefangen?
Ja, ich habe auch schon ein Video, es geht auch, aber ja, wir kämpfen ja gerade wieder mit Hufkrebs. Ja. Und natürlich ist das jetzt noch dazu förderlich, dass er jetzt brav sein Öl bekommt. Und er isst es auch. Wenn ich seine Hufe mache, dann schlabbert er immer sein Essen mit dem Öl.
Ich habe einen riesen Bohai gemacht. Mein Pferd, der eine hat sich verletzt, ganz schwer am Knie, 13. War nicht klar, ob er es schafft oder nicht. Und dann war ich so, jetzt muss es, ist auch schon 2 Jahre her, jetzt muss es, da muss es rein, ja, das muss da voll reingestopft werden. Und dann habe ich Karotten geraspelt und das Lieblingsmineralfutter und habe da irgendwas zusammengekocht. Es war komplett umsonst. Ich kann mittlerweile, also die fressen es pur aus dem Trog tatsächlich, kann mit dem Öl andere Sachen besser unterjubeln.
Ja, mein Hund ist ja leider vor 1,5 Wochen gestorben und der hat am Schluss sein Futter auch voll gut dann mit dem Öl gegessen.
Ja, voll. Aber das ist es eigentlich so, ne? Also das ist so ein bisschen das Thema, dass wenn ich eigentlich, es ist ein reines Fett, so, ne? Wenn ich eigentlich ein gutes Öl habe, sind ja die Proteine auch nicht mehr drin, um aufs Pferd zu kommen. Ne? Dann habe ich ja eine gute Reinigung vorher gehabt und dann habe ich eigentlich das Fett raus. Und dementsprechend, ja, kann man natürlich sagen, im Idealfall wäre es schöner, wenn es eben die Alge wäre. Wenn es aber darum geht, dass ich eine hochwertige Omega-3-Quelle habe und das Ganze auch bezahlen kann, in Anführungsstrichen, und das Ganze halt eben auch dann in der Fütterung so integrieren kann, dass ich keinen Mangel habe, kann ich eben auch gut auf den Dorsch, also in unserem Fall auf den Dorsch zurückgreifen. Es ist immer wichtig, dass es ein Wildfang ist, eben aus den genannten Thematiken von vorhin. Es ist wichtig, dass der ordentlich gereinigt ist, dass ich da halt eben keine Schwermetalle drin habe, dass ich die Laboranalysen auch habe, dass ich eine Totox-Analyse habe im Idealfall. Der Totox-Wert zeigt, wie oxidiert ein Öl ist. Könnte jedes Unternehmen von jeder Charge machen, kostet, keine Ahnung, zwischen 90 und 150 Euro. Zeigt dann eben, wie oxidiert mein fertiges Produkt ist, nicht das Rohöl. Und damit kann ich halt eben sehen, wie hochwertig das Ganze auch ist und ob es überhaupt noch ankommen kann. Und sollte aber trotzdem immer drauf schauen, wenn ich eben Öl kaufe, dass es aus dem Wildfang ist, dass es halt eben im Idealfall kein Leinöl oder und Co. ist, weil das halt einfach letztendlich leider zu wenig bringt. Und gerade beim Pferd auch mal dran denken, dass in Island auch immer noch sehr, sehr viel Fisch verfüttert wird. Und so ein bisschen teilweise auch mal über den Tellerrand schauen, was da ist, weil es ist in der Pferdefütterung tatsächlich wirklich schlimmer. Also die Leinölfütterung beim Pferd ist viel, viel schlimmer. 2, 4, 6 Liter Kanister, die irgendwie 1,5 Jahre auf dem Spind stehen. Nach 6 Wochen ungekühlt ist ein Omega-3-Öl ranzig. Gerade in einem Plastikkanister meistens noch Öl innerviert. Das bedeutet, das geht eine Verbindung mit Plastik ein. Das merkt man teilweise auch, wenn die Kanister oben so am Deckel so komisch riechen, so plastikmäßig. Das ist dann einfach, dass sich das Öl dann so ein bisschen mit dem Kanister verbunden. Und ich finde es tatsächlich auch an der Stelle echt schlimmer, gerade beim Pferd, ne, weil das Pferd ja auch einfach keine Gallenblase hat, da Unmengen an ranzigem Öl reinzukippen und dann meine, dass ich da was Gutes tue.
Ja, damit bist du sehr gut schon auf meine nächsten Fragen eingegangen, ob man es eben kühlen muss und warum und was das ranzig heißt. Und dann wäre ich sogar schon bei der letzten, und zwar, wie oft sollte man das jetzt füttern?
Tatsächlich sollte man, wenn wir auch nochmal zurückdenken, was ich am Anfang gesagt habe, dass es eben dadurch, dass es in die Zellmembran eingebaut wird und so eine komplette Zellerneuerung dauert ja schon 3 Monate. So. Grundsätzlich sollte ich eigentlich jeden Tag selbst Omega-3 nehmen und meinem Tier auch Omega-3 füttern, weil wenn ich sozusagen jetzt auch zum Beispiel kurweise das Ganze füttern würde, ist es ja letztendlich so, ich baue meine Zellen langsam auf, die Zellerneuerung findet statt, ich baue immer weiter auf und dann höre ich auf und dann rutsche ich wieder in den Keller. Und dann fange ich kurweise wieder an und fange wieder an, aber ich komme ja nie zu dem Punkt, dass ich mal eine Zeit lang in meinem Referenzbereich bin und mein ganzes System mal normal funktioniert, sondern ich komme ja nur dahin, ich rutsche hoch und wieder runter und gehe in so Negativwellenbewegungen eigentlich irgendwie mit.
Das ist so wie der Jojo-Effekt beim Essen.
Ja,
du sollst auch einfach jeden Tag was essen. Ja, weil sonst bist du auch immer so, das Insulin schießt durch die Decke.
Genau, so ungefähr. Und tatsächlich von im Idealfall vor der Zeugung bis zum Tod. Sperma besteht zu einem großen Anteil aus DHA, ist kein Witz. Und es gibt Studien am Menschen und am Hund, die belegen, dass die Spermienqualität, die Menge und die Agilität zunimmt, wenn ich Omega-3 zu mir nehme oder halt eben verfüttere. Wenn wir jetzt auch mal auf die Zucht schauen zum Beispiel oder auch auf Herzprobleme. Und halt eben, wie vorhin gesagt, bis zum Schluss, weil man ja letztendlich eben die ganzen Thematiken gut aufrechterhalten möchte und dementsprechend an sich von vor der Zeugung bis zum Tod im Idealfall täglich. Und wenn ich zum Beispiel eine chronische Erkrankung habe, wie jetzt zum Beispiel eine Equinus Asthma und Co., kann ich sozusagen schön mit der Erkrankung mitgehen, dass ich, wenn ich weiß, der reagiert mir immer im Mai, fängt ja zum Beispiel an, auf irgendwas pollenmäßig zu reagieren oder im Herbst oder im Winter, je nachdem, es ist ja auch sehr individuell beim Equinasthma, kann ich sozusagen zum Beispiel sagen, ich gehe dann ein bisschen hoch mit meiner Dosis, weil ich weiß, der fängt jetzt, oder beim Ekzema zum Beispiel, ne, ich weiß, der fängt jetzt im Mai an zu schubbern, dann gehe ich mal 2-3 Wochen vorher hoch, flute das ganze System noch ein bisschen mehr an und kann dann sozusagen immer schön in einer Positivwellenbewegung dann hoffentlich mit meiner Erkrankung oder auch mit meiner eigenen Erkrankung mitgehen und eben sagen, ich gleiche dadurch dauerhaft einen Mangel aus. Und wenn ich ein Problem habe in meiner Erkrankung, gehe ich dann tatsächlich nochmal ein bisschen höher.
Genau. Kann ich es überdosieren dann?
Kann ich auch. Ist immer so ein bisschen, wir sollten ja immer das gesunde Mittelmaß finden, wobei ich tatsächlich beim Omega-3 sagen muss, ich habe natürlich den Vorteil, dass es ein reines Fett ist. Was macht Fett irgendwann, wenn ich zu viel davon nehme? Durchfall. Es führt ab letztendlich. Ne? Das heißt, ich kann schon zu viel füttern, aber das muss ich wirklich wollen. Also das ist auf der einen Seite finanziell ein Thema und auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass ich dann meistens halt eben eher einen Durchfall bekomme. Grundsätzlich ist es aber schon so, dass man halt in einem angemessenen Rahmen bleiben sollte, sich an die Dosierungsempfehlungen halten sollte. Und auch wenn ich in eine therapeutische Dosis gehe, die nicht dauerhaft füttere, und grundsätzlich sonst auch einfach Rücksprache halten sollte. Ne? Das muss man an der Stelle einfach sagen.
Aber hat es irgendwelche Nachteile, so wie wenn ich zum Beispiel sage, Zink nimmt man ja immer nur so in so Kuren, weil das blockiert halt andere Rezeptoren?
Das tatsächlich nicht, aber wenn ich auf mein Omega-3-6-Verhältnis von vorhin eingehe, möchte ich ja mehr 6 als 3 haben. Das heißt, meine Waage ist immer in so einem leichten Ungleichgewicht und ich möchte das nicht umkehren, weil sonst habe ich zu wenig Entzündungsreaktion und auch nach vorne nochmal gedacht, es macht mein Blut dünner, es macht meine Gefäße weiter. Das möchte ich ja nicht. Ne? Ich habe halt irgendwann eine blutverdünnende Wirkung und die kann natürlich dann eben auch, die Studien der Menschen, die zeigen, dass wenn man massiv überdosiert über einen langen Zeitraum, habe ich bei einem von 1000 Patienten eine unerwünschte Blutungsneigung in einem nicht lebensgefährlichen Bereich. Das heißt, ich schneide mich im Finger und die Wunde geht nicht gleich zu. Ne? Aber das ist halt eben was, wo man sagen muss, da muss man schon wirklich gezielt reingehen. Es gab vor 2 Jahren, glaube ich, ungefähr mal einen Aufschrei. Da ist eine sehr, sehr große Studie an Menschen durchgeführt worden. Da haben die aber auch ein Ethylester gegeben. Das ist eine chemische Form vom Omega-3, die ist chemisch verändert. Und über einen sehr, sehr, sehr langen Zeitraum, über 4 Jahre, die doppelte Dosis gegeben. Und da hat man festgestellt, dass man die gleiche Kontraindikation hat. Also man hat die gleichen Probleme in dem Bereich, dann, wie wenn ich zu wenig, also wenn ich dauerhaft in einem chronischen Mangel bin. Also es ist nicht so, dass man dann plötzlich mehr davon hatte oder nicht. Wobei man eben auch sagen muss, wenn ich eine chemisch veränderte Form habe, habe ich ja nicht mehr die natürliche Regulation des Körpers und auch nicht mehr die natürliche Abführung. Und da muss man halt eben auch sagen, 4 Jahre die doppelte Dosierung mit einem an sich eben chemisch veränderten Stoff, das muss man wollen. Ne?
Also das ist ja auch bei den Vitaminen so, synthetische Vitamine sind ja auch gefährlich, weil sie die Rezeptoren verkleben und kaputt machen. Also man sollte immer beim... Ja, super. Also wenn man diese richtige Dosierung hat, dann hat es nur Vorteile.
Genau, kann man eigentlich so sagen tatsächlich, ja.
Ja, super. Hey, es war super informativ. Wir haben genau 40 Minuten, was empfohlen wird, weil danach, jetzt gibt das Hirn schon langsam nach und wird müde. Ich fand es sehr, sehr interessant. Alle, die Fragen haben, können sich gern bei uns melden. Vielleicht kommt dann nochmal eine Zusatzfolge oder wir verlinken es euch auf Instagram und Facebook oder unterm Podcast. Und ich sage vielen Dank für diese informative Folge.
Vielen Dank für die Einladung.
Und ihr wisst jetzt alle, warum das wichtig ist und warum ihr das selber essen solltet und füttern solltet. Dankeschön.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bei Fragen gerne jederzeit melden.
Perfekt.
Danke. Ciao.